Herzlich willkommen bei Stronger Than You, Stefan Humfer und Daniel Kubik zu unserem Coach Roundtable. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß, ihr habt beide viel zu tun und schön, dass ihr dabei seid. Hallo.
Servus, hi. Olaf. Danke für deine Einladung. Freuen uns auf den Podcast.
Yes, vielen, vielen Dank.
Ja, nach ein paar technischen Anlaufproblemen legen wir los. Und wir haben eine ganz, ganz interessante Konstellation aktuell, was mal so dieses Thema Wettkämpfe angeht. Stefan und ich sind gerade durch bei der Deutschen Meisterschaft in Bad Fallingbostel. Wir waren Anfang Juli und Daniel ist mitten in der Vorbereitung. Jetzt frage ich euch beide mal, wie geht's Post- und Pre-Competition?
Daniel, magst du anfangen? Soll ich anfangen? Okay.
Ja.
Soweit gut. Ich bin jetzt halt, das Essen hat sich langsam ein bisschen gelegt. Ich habe die Gelüste ein bisschen gestillt. Und ja, aber ich habe ja die Erfahrung schon von vielen Wettkämpfen. Deswegen wusste ich ja schon, was auf mich zukommt. Und dann ist das ja einfach ja eine gewohnte Sache. Und dann kommt man damit auch zurecht. Und dann ist es auch psychisch nicht so belastend. Ja.
Ja.
Aber es sind definitiv schon ein paar Kilos drauf. Also schwankt zwischen 8 bis 10 Kilo. Ja. Aber Wohlbefinden dafür echt schon top. Kraftwerte gehen langsam wieder hoch und ja.
Ja, ja, klingt stabil. Bei dir, Daniel?
Ja, bei mir ist ja relativ okay. Ne? Also ich bin ja selbst nicht gestartet, dementsprechend wird bei mir ja jetzt auch nichts groß passiert sein.
Aber Pre bist du, bist ja in der Vorbereitung im Prinzip, ne?
Nee. Ich mache ja nur gerade eine Diät. Also
okay.
Ich bin in einer Diät, aber jetzt nicht in der Vorbereitung. Wenn man so will, ich bin in der Vorbereitung für die Vorbereitung. Also ich bringe mich jetzt gerade in eine bessere Ausgangslage, um einfach 2022 dann nicht so viel Fett nochmal verlieren zu müssen. Dementsprechend holen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen was runter. Dann wird es aber nochmal ein bisschen hochgehen und dann geht es initial dann auch in die finale Phase der Vorbereitung, sage ich mal. Ja.
Also ich halte das ja für eine ausgezeichnete Strategie, nicht zu schwer in so eine Vorbereitung reinzugehen. Wir hatten ja darüber auch schon mal gesprochen und bin eben auch der Meinung, dass es ab einer bestimmten Kilozahl über dem ins Auge gefasste Wettkampfgewicht auch nicht wirklich mehr was bringt. Ja, auch nicht muskulär. Ne? Das ist einfach so ein Erfahrungswert bei mir nochmal als älterer Athlet auch nochmal ganz was anderes. Also ich bin jetzt aktuell, bin ich ziemlich exakt 2 Kilo über dem Wettkampfgewicht. Wenn die anderen lachen werden und sagen, was hat er gemacht? In der Zeit hat er nichts gegessen, doch hat er. Aber bei mir ist halt die Geschichte, dass ich natürlich in dieser Triathlon-Vorbereitung stecke. Der steht am 4.9. an und dementsprechend kann ich essen, muss aber auch trainieren auf einer ganz anderen Ebene im Ausdauerbereich und das verlangt mir natürlich auch einiges ab. Ja,
Stefan. Du verbrennst halt auch deutlich mehr, ne?
Ja, logisch. Du verbrennst in der Phase deutlich mehr. Ja. Stefan, großen Erfolg gefeiert. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu.
Dankeschön.
Ja, einer der besten, wenn nicht der beste an dem Tag. Muss man einfach auch mal sagen und top ausgesehen. Was nimmst du denn als, wenn wir mal gleich in unseren Coach Roundtable hier einsteigen, was nimmst du denn als Trainer von so einem Wettkampf mit, wenn du mit deinen Kunden arbeitest?
Was ich jetzt persönlich mitnehme, die Erfahrung einfach diesen Weg dorthin, die Leute da mitzuziehen, zu begeistern, also da ziehen meine Kunden automatisch auch mehr mit und ja, ich nehme einfach die Ausreden denen weg. Die sehen, ich habe keinerlei Ausreden, ich ziehe 110% durch und das motiviert die einfach unheimlich und deswegen mache ich das auch echt gerne, die Wettkämpfe und ja, ist einfach immer eine interessante Erfahrung. Man lernt sich selber immer besser kennen und auch für, also klar, natürlich auch für die Wettkampfathleten nehme ich natürlich meine Erfahrung auch mit. Ich bin den Weg schon gegangen des Öfteren und man lernt immer wieder was Neues dazu und ja, das ist einfach ein Mehrwert, ja.
Daniel, bei dir auch so gewesen, als du am Start warst, hinterher? Hast du da viel auf die Kunden übertragen können? Ich rede jetzt mal noch gar nicht davon, was sich möglicherweise für Anfragen ergeben. Da komme ich noch dazu.
Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, dass wenn man in so einen Wettkampf mitmacht, das ist schon mal erstmal eine initiale Entscheidung, wo viele, viele Entscheidungsfragen vorher getroffen werden müssen. ob man überhaupt bereit ist. Also, weil es müssen natürlich ja extern halt auch keine so viel oder ja die externen Stressoren einfach nicht so groß sein. Ist es vielleicht auch ungünstig, wenn man da im Berufsleben eine ganz, ganz schlimme Phase gerade hat oder auch jetzt beziehungstechnisch, familiär etc. Das sind halt alles so Dinge, wo man halt nicht unbedingt in eine Wettkampfprep unbedingt einsteigen sollte. Und das ist auch so das Erste, was ich halt meinen Klienten auch irgendwo vermitteln kann, ne? Dass ich mich nur also für einen Wettkampf committe, beziehungsweise dass ich einen Wettkampf antreten möchte, wenn wirklich alles drumherum passt und ich mich halt eben auch voll und ganz auf den Wettkampf konzentrieren kann. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Natürlich von der Vorbereitung her ist es sehr, sehr cool. Du kannst die Leute mitziehen, wie der Stefan auch schon gesagt hat. Du kannst die Leute gut begeistern. Für mich per se mache ich einen Wettkampf nur für mich. Also natürlich hat man gewisse Dinge, die man rausziehen kann, aber wenn ich mich entscheide, einen Wettkampf zu machen, dann bin ich der Grund dafür und nicht irgendwelche anderen ja, extrinsischen Motivationsgründe, wie ich will unbedingt gewinnen oder ich will mehr Kunden erreichen oder. Und wenn ich dann gestartet bin, beziehungsweise wenn ich den Weg gegangen bin, dann hast du natürlich jedes Mal Erfahrungen, die du gesammelt hast, die du natürlich dann auch wiederum auf Kunden übertragen kannst, beziehungsweise mit denen du arbeiten kannst. Also jemand, der Bodybuilding-Leute coachen möchte, gut coachen möchte, der muss auf jeden Fall selbst schon gestartet sein. Ansonsten wird er nicht so gut in der Lage sein, wie jemand das schon mal gemacht hat. Unabhängig von der Platzierung, aber diese Prep und auch so eine Endhärte oder eine nahezu Endhärte muss jeder mal erreicht haben und wissen, wie schwer es ist, dahin zu kommen und welche Leidenswege man auch dahingehend gehen muss, um überhaupt auch in gewissermaßen Empathie in der Vorbereitung bei anderen aufbringen zu können.
Sehe ich auch wie du hundertprozentig. Ja, ich meine, wünschenswert ist für denjenigen, der es macht und auch als Coach arbeitet, natürlich, dass er eine vordere Platzierung bekommt. Das Thema guter Athlet und guter Coach und guter Athlet, darüber haben wir schon gesprochen, dass das nicht immer eine das andere bedingt. Da kennen wir auch andere Sportarten, in denen es völlig anders ist. Ja. Aber es ist völlig richtig, was du sagst. Er muss es gemacht haben, damit er ein Gefühl dafür bekommt und auch weiß, wie es ist, wenn man in das Ganze einsteigt. Was du noch mit den Rahmenbedingungen extrinsisch sagst, finde ich ebenso wichtig. Das ist auch so eine Geschichte, die ich den Klientinnen und Klienten dann auch mal vermitteln muss. Das muss ja nicht immer in einem Wettkampf auch gipfeln, sondern wenn jemand sagt, ich will auch selber mal für mich sehen, wie ich meine Top-Shape erreichen kann, ja, und da muss auch der Rahmen absolut passen, ja, und wenn ich beruflich viel um die Ohren habe, mich dadurch nicht fokussieren kann, oder wie du sagst, auch privater Stress dort eine Rolle spielt, da kann sich auch keiner rausnehmen. Und ich habe heute Morgen erst ein interessantes Gespräch mit einer Athletin von mir gehabt. Es war quasi eine kleine Intervention, 7 Weeks out, weil ich gesagt habe, wenn du so weitermachst wie jetzt, wirst du alles, was du dir erarbeitet hast und aufgebaut hast, zerschießen. Ja, weil ich bin auch der Meinung, dass man beispielsweise unmittelbar in der Wettkampfvorbereitung seine physischen Aktivitäten und Gesamtaktivitäten völlig darauf ausrichten sollte, wenn man sowas macht. Ja? Dass das in meisten Fällen für einen temporär überschaubaren Zeitraum nicht mehr so sozial verträglich ist, das wissen wir alle drei. Aber es geht oft einfach nicht anders. Und deswegen kann ich eben nicht noch bestimmte Dinge dann ausprobieren. Jedenfalls laufe ich noch Gefahr, mich zu verletzen. Und im schlechtesten Fall beeinflusse ich immer meine Regeneration negativ. Das sind alles solche Dinge, die dort eine Rolle spielen. Ja. Inwieweit haben denn eure Wettkampferfolge, ich weiß es ja tatsächlich, und wer euch verfolgt bei Instagram, weiß das auch, aber inwieweit haben denn eure Wettkampferfolge euren beruflichen Erfolg als Trainer, als Coaches beeinflusst?
Ich fange einfach mal an. Also ich glaube, wir hatten sowieso auch das letzte Mal, als wir zusammenkamen, schon mal ein bisschen so drüber gesprochen. Natürlich hat das einen großen Teil dazu beigetragen. Also ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass es nicht mehr unbedingt notwendig ist, wirklich erfolgreich zu sein auf einem Wettkampf, um letzten Endes auch in den Beruf jetzt von einem Online-Coach oder von einem Personal-Trainer erfolgreich einzusteigen. Ich denke, dass es auf jeden Fall cool ist, ja, beziehungsweise auch eine gute Sache ist, wie wir eben schon gesagt haben, wenn man das Ganze mal gemacht hat. Ich glaube aber, die Erfolge sind nicht mehr so essentiell. Ich denke, dass mittlerweile es sogar so ist, Reichweite auf irgendwelchen sozialen Medien, egal ob das jetzt bei einem Podcast ist, ob das bei YouTube, Instagram, was auch immer ist, dass das, was auch immer ist, dass das der Kunden zu gewinnen.
Stefan, bei dir hast du es nachhaltig auch gemerkt?
Ja, also Resultate sprechen natürlich für sich, weil also ein Kunde, der begeistert sich dafür, wenn er das Ergebnis gesehen hat, wie das jemand hinbekommen hat. Und dann kann er sich natürlich damit auseinandersetzen und kann sich das auch vorstellen. Und wenn jetzt jemand natürlich schon gegangen ist, den Weg, dann ja, dann will er natürlich das auch mit dem zusammen machen, weil der ist ja die Erfahrung schon gegangen. Und das finde ich, das macht schon was aus. Also das Paradebeispiel, ich poste immer meine Before und Afters zum Beispiel. Ich habe ja auch viele Kunden im Bereich einfach, die wo nur abnehmen wollen. Und dieser Abnehmeffekt, wenn das jemand schafft und der postet es und dann sehen das die Freunde von dem und die hätten das gar nicht von dem erwartet, dann zieht es eine Menge an Kunden an, weil die halt ja genau diesen persönlichen Kontakt zu dem haben. Also das persönliche Resultate, wo man halt jemanden kennt, das zieht am meisten, würde ich sagen. Und ja,
Ja,
und
ist die
natürlich, wenn man es selber
Empfehlung. Ne?
authentisch aussieht, den Weg gegangen ist, eine geile Form hat, das zieht natürlich auch an, klar. Aber das würde ich auch nicht als Hauptfaktor sehen. Die Resultate als Trainer, die sind die wichtigen. Und dann wird
Ja,
sich's rumsprechen.
unbedingt,
Ja.
unbedingt. Es ist ja sowieso immer eine Mischung aus allem. Das ist ja nie, wie man so schön sagt, monokausal. Ja, du
Genau.
hast immer unterschiedliche Aspekte. Wir hatten in unserem Vorbereitungsgespräch mal darüber geredet, Stefan. Wir sind natürlich unser wichtigstes Marketing-Tool
So ist es,
selber.
ne?
Ja, also ein Trainer, der jetzt permanent dauerhaft nicht in Form ist und den man nicht vor allen Dingen ansieht, dass er trainiert, der wird natürlich auch ein Problem haben. Und er wird schon allein daher ein Problem haben, weil er sich gar nicht die Referenzen erwerben kann, weil er gar nicht die Kunden dann auch hat dafür. Ja.
So ist es, genau.
Umgekehrt, so wie es der Daniel eben auch sagt, eine gewisse Präsenz, die sich natürlich auch aus Fachkompetenz dann auch speist und möglicherweise eben auch aus den Erfolgen, die man vorweist, bedingt dann auch das andere. Ich zähle ja zu der tatsächlich mit ersten Generation Personal Trainer. Ich habe ja 2009 angefangen. Da war das ja noch was ganz Exotisches. Na, da gab es Social Media in dem Umfang nicht. Facebook habe ich nicht genutzt, Websites habe ich nicht genutzt. Ich habe es ja mal erzählt, ich habe ausschließlich auf Empfehlungsbasis gearbeitet, genauso wie heute noch. Also ich generiere auch kaum Kunden, Klienten aus Instagram oder irgendwo anders. Ganz wenig, ganz wenig. Reine Empfehlungsbasis bei mir. So wie Stefan auch hat, was er mir erzählt hat mit dem 10-Wochen-Programm.
Genau.
Und da wäre das zu der Zeit auch nicht möglich gewesen. Und weil es auch in der Form nicht gab. Ich bin dankbar, dass wir das haben, weil es ein viel größeres Bewusstsein gibt, dem Körper was Gesundes zu tun und sich fit zu halten, wenn man es permanent auch auf Fotos sieht. Und so war ich eigentlich immer darauf angewiesen, wirklich das Geschäft rein auf den Referenzen aufzubauen. Und das funktioniert auch, das funktioniert natürlich auch länger. Ja, ich habe Kunden, die sind 11 Jahre bei mir, 10, 8, durchschnittlich zwischen 6 und 7 Jahren. Und in den seltensten Fällen hören die Klienten und Klientinnen tatsächlich auch auf mit dem Training, machen mal eine Pause, ja. Aber wenn sie aufhören, dann nur, wenn sie wegziehen. Ja. Und das ist eben auch eine Frage so in dem Geschäft, die Kontinuität, die setzt sich ja auch dadurch fort, dass sich das rumspricht, dass jemand dort grundsolide arbeitet. Aber am Ende läuft es eben auch darauf hinaus, der Daniel gesagt und du auch, Stefan, es zählen die Erfolge, die unsere Kunden erzielen. Na? Ja, okay. Zustimmung, zu schweigende, schweigende Zustimmung.
Ja, ich höre es nicht. Ich habe gerade, irgendwie war ich gerade weg, glaube auch.
Ja, kein Problem. Ja, wenn man jetzt mal den Bogen weiterspannt und sich das anschaut, wie jeder Einzelne mit den Kunden arbeitet, ist es dann doch auch wieder recht unterschiedlich. Ihr habt verschiedene Tools, weiß ich von euch, wie ihr rangeht. Stefan, 10 Wochen Programm, wo ihr die Leute auch persönlich betreut. Der Daniel, großer Bereich im Online-Coaching. Wie geht ihr ran, wenn ihr eine Anfrage habt? Wie bearbeitet ihr das? Jemand kommt zu euch und sagt, ich will abnehmen.
Also, ich fange vielleicht einfach mal gerade nochmal
Ja.
an. Ja, bei mir ist es grundsätzlich so, dass jeder Anfragende, sofern ich ihn jetzt irgendwie nicht von einer GmbF oder sowas kenne, mir erstmal eine Bewerbung schreiben muss, beziehungsweise ich mir erstmal eine Bewerbung schreiben lasse, weil ich grundsätzlich einfach gar nicht jeden annehme bei mir. Das ist einfach so ein kleiner Vorentscheid für mich, okay, derjenige, der ist überhaupt schon bereit, mir Daten preiszugeben. Und man kann super viel aus der Bewerbung rausnehmen. Also beispielsweise jemand schreibt mir auf Instagram, das ist meistens eigentlich so, Daniel, wie läuft das mit deinem Coaching ab? Wie sind die Preise? So, wenn ich so eine Nachricht bekomme, dann schreibe ich meistens, ich habe schon teilweise zurückgeschrieben, auch wenn es falsch ist, wahrscheinlich zu teuer für dich. Weil jemand, der als erstes nach dem Preis fragt, der ist nicht interessiert an meinem Coaching letzten Endes, beziehungsweise das Beste rauszuholen. So, und es ist ihm wahrscheinlich nicht das wert, was ich koste. Das ist schon ganz, ganz oft so. Also ich glaube, ich hatte selten jemand, der in dieser Nachricht geschrieben hat, was kostet das, wie läuft das ab, der dann später gekommen ist.
Bei mir genauso.
Gab
Ja.
es, glaube ich, noch nie. Jemand, der
Ja.
zuerst nach
Selten,
Preisen
ja.
fragt, den will ich eigentlich schon fast gar nicht coachen. Ich kann das verstehen, dass es für manche sowieso ein Thema ist, Preise, auf jeden Fall. Aber wenn es daran scheitert, sage ich mal, dann will man eben nicht das Coaching halt genug. Ich habe super viel, ich habe einen 17-Jährigen, der macht zwei Nebenjobs neben der Schule, um sich das Coaching zu leisten, beispielsweise. Es gibt immer einen Weg. Ja, es ist nur eine Frage des Wollens. Will man das investieren? Will man die Zeit investieren, um einen Coach zu haben? Ja, oder eben nicht. So, und es gibt mittlerweile ja über soziale Medien etc. so viele Informationen, dass sich auch jeder halbwegs gut selbst betreuen kann, will ich einfach mal sagen, wenn er das relativ rational alles nutzt, die ganzen Informationen. Aber so mache ich das erstmal, dass ich mir grundlegend eine kleine Bewerbungs-E-Mail einfach schreiben lasse und die muss auch gar nicht kompliziert sein. Ich schreibe dann rein, gib mir mal ein paar Infos zu dir, zu deinem Training, zu deiner Ernährung, ein bisschen was, wie weit du vom Wissensstand bist, eventuell noch ein Formbild oder so, dass ich einfach mal weiß, okay, welche Person fragt da an. Und du hast tatsächlich dann schon mal so eine richtig gute Übersicht. Du hast die Leute, die relativ unkommunikativ sind, die fassen das kurz. Das heißt aber nicht, dass die unbedingt schlechter arbeiten. Und dann gibt es Leute, die schreiben dir eine Mail. Wow. Also du denkst halt, okay, der hat halt richtig Bock. Ja, und da von denen zufällig ist auch kaum jemand dann dabei, wo dann sagt direkt, okay, nee, der Preis ist mir zu teuer. Die sagen eventuell, ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Hätte vielleicht nicht damit gerechnet, dass es so teuer ist. Oder, oh ja, das ist aber voll in Ordnung für das, was du machst. Ne? Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich denke ich auch irgendwo vom Gehalt abhängig. Aber du merkst schon, wenn dir jemand eine geile Bewerbung schreibt, der hat auch Lust. Und dann sage ich zu den meisten auch, so, dann lass uns doch mal noch einen Skype-Call machen oder einen Zoom-Call. Lass uns einfach mal so ein bisschen quatschen über das Coaching. Ich zeige dir überhaupt mal, was das ist, weil viele haben halt auch Angst, dass es einfach irgendwie wie so ein Fitnessprogramm ist, dass sie da hingeklatscht bekommen und auch einfach diese Individualität ein bisschen fehlt. Und viele merken dann, dass halt so ein Online-Coaching auch trotzdem, dass es online ist, ein intensives Coaching ist. Also ein Online-Coaching ist ja nicht einfach nur, du übermittelst so gerade mal ein bisschen deine Ernährung und kriegst einen stumpfen Trainingsplan, sondern du bist ja im Austausch. Ja, und es funktioniert ja auch nur zielführend, wenn du halt wirklich sehr, sehr viele Informationen bekommst als Coach und auch auf sehr viele Informationen antwortest. Weil wenn du das nicht tust, dann wird derjenige schlechtere Resultate erzielen, was dich als Coach wieder schlechter macht. Und das verstehen halt eben viele nicht, dass ist vom Coach ausgehen. Wenn der Coach sich gut platzieren will im Internet, dann braucht er ja Resultate. Und wenn diese Resultate nicht kommen, weil der Coach zu schlecht arbeitet, ja, dann wird er auf kurz oder lang einfach untergehen und andere werden ihn überholen. Und dementsprechend ist so eine Bewerbung auch für mich schon mal initial super wichtig, dass ich weiß, okay, derjenige, der ist auch bereit, mir Infos überhaupt zu geben, ja, oder eben nicht. Und das ist so eine kleiner Vorentscheid auch für mich, ob ich jemanden überhaupt annehme oder nicht. Und das hat sich als sehr gut herausgestellt. Also es hat sich wirklich bewährt und ich bin auch froh, dass ich das mache und auch damit irgendwann mal angefangen habe, weil ich genau meine Leute jetzt habe, die ich haben will, dadurch.
Ja, man muss eben auch konsequent sein, was man für eine Linie bei der Kundengewinnung und Betreuung fährt. Ja, also ich habe die Erfahrung noch länger, wenn wir davon ausgehen, 2009 wie du auch, gemacht, ganz genauso. Wer nach dem Preis fragt, wird meistens nichts. Also ich habe, da ich auf Empfehlungsbasis arbeite, kommen ja dann entweder die bestehenden Klienten auf mich zu und sagen, du, ich habe da jemanden, der sich interessiert, oder es meldet sich von denen jemand bei mir. Und grundsätzlich sage ich, ab und an kommt auch mal eine Online-Anfrage, aber relativ selten, vielleicht dann auch mal eine per E-Mail. Wenn sie so fragen, wie du es gerade, das eigentlich bei dir? Die Frage, die liebe ich ja auch. Ja, die liebe ich auch. Ja. Ne? Dann sage ich grundsätzlich, du, hier ist meine Telefonnummer, lass uns einfach mal in Ruhe telefonieren. Ich möchte dich persönlich kennenlernen. Und da steht bei mir immer das Telefonat im Vordergrund, diese persönliche Ebene. Dann sage ich immer ganz so, forsche auch am Anfang, was hast du denn eigentlich für Ziele? Was denkst du, wie ich dir helfen kann? Warum bist du auf mich gekommen? Diese Fragen stelle ich ihm alle, nicht mit einmal, aber der Reihe nach. Und dann, wenn wir uns wirklich annähern, dann gibt es diesen Eingangsdiagnostik-Fragebogen von mir. Dieser Eingangsdiagnostik-Fragebogen neben ein paar gesundheitlichen Geschichten beinhaltet ja auch persönliche Trainingsziele, ein dreitägiges Ernährungslog. Die Frage, was er wirklich konkret wann erreichen will, weil hat es keinen Termin, findet es nicht statt. Das ist das Wichtige, auch für unsere gemeinsame Zielformulierung. Und am Ende, ob er auch bereit ist, das dafür zu geben. Ja. Und das schließt für mich natürlich auch den finanziellen Rahmen ein. Und diese Frage verbinde ich natürlich auch mit den konkreten Erwartungen an mich als Trainer. Der soll die ruhig formulieren. Ich möchte die hören. Ich möchte die lesen. Ja, das ist dann so dieser Eingangsdiagnostik-Fragebogen ist dann so meine kleine Bewerbung. Und dann erst entscheide ich, ob ich es mache. Und vorher hört derjenige, es gibt die üblichen Preise, das wissen Sie von den anderen Klientinnen und Klienten auch, darüber würde ich jetzt hier aber nicht sprechen. Und vorher hört er aber auch keinen konkreten Preis, weil das individuell gestaltet wird. Auch der Rahmen ist ja die Frage, ist es jemand für eine Zehnerkarte, wie vielleicht auch der Stefan arbeitet, oder ist es jemand mit einer monatlichen Betreuung, ist ein anderer Modus, ja. Und das sind so Dinge, die ich dann auch wirklich berücksichtige, um die Kunden, wie du sagst, dann ja auch zu bekommen, die ich bekommen will. Und man darf mal eines nicht vergessen, ich habe maximal 5, vielleicht 7% sind Wettkampfathleten. Der Rest bei mir sind Leute im normalen Personal Training. Ja, die anderen, die würde ich wahrscheinlich gar nicht aushalten, ja, wenn ich 20 Athleten pro Jahr hätte. Ja, das würde mir die Nerven rauben. Ich finde die Leute alle toll und klasse, aber ihr wisst selber, wie es ist, wenn man mit Leuten im Finish in der Diät arbeitet. Die wenigsten sind wirklich stabil emotional. Ja. Also machst du es auch mit Bewerbungen bei dir?
Nee, ich mache ohne Bewerbung. Also ich bekomme einfach eine Anfrage im Prinzip, entweder per Mail oder auf Instagram oder halt auch wie bei dir persönlich per Weiterempfehlung, dann halt mündlich. Und dann lasse ich mir einfach zuschicken, die Ziele, was möchten Sie erreichen, gesundheitliche Einschränkungen, was gibt's da und wie viel Zeit wollen Sie wirklich dann auch zur Verfügung stellen, wie viel. Und wenn das halt schon mit der Zeit, was Sie zur Verfügung haben oder was Sie zu bereitstellen wollen für das Ziel, wenn das schon überhaupt nicht übereinstellt, dann gehe ich erstmal auf diesen Punkt rein, weil das halt komplett auseinander ist, dann macht die Zusammenarbeit keinen Sinn. Und da tue ich den meisten halt erstmal den Kopf waschen und sagen, also dein Ziel ist mit dem Zeitaufwand einfach nicht realistisch. Und dann gucken wir halt, ob wir dann trotzdem zusammenkommen. Wenn das die Möglichkeit ist, dann lade ich ihn erstmal zum persönlichen Gespräch ein und dann geht man dann halt auch den Fragebogen durch alles. Und dann schaut man halt, ob es insgesamt passt vom Typ her, ob sie mit mir zusammenarbeiten, ob es eine Empathie entsteht. Und ja, ob man sich sympathisch ist gegenseitig, dann Und dann geht's los. Und Preise, die habe ich jetzt in der Zwischenzeit so einfach auf meiner Webseite schon drin. Also in dem Sinne wissen es die meisten Kunden schon, die wo sich ein bisschen dafür informieren. Und die, wo sich auch nicht informieren, das sind dann meistens die, wo halt echt schreiben auf Instagram, hey, was kostet's? Und ja, die werden eh nicht Personal Training oder sonst was buchen, weil da ist ja schon die Anfrage schon, ja, da sieht man ja schon die Anfrage, dass da kein wirkliches Aufwand besteht, da Gas zu geben und ja,
Ich habe
genau.
nach der deutschen Meisterschaft habe ich 11 Anfragen bekommen über Wettkampfcoaching, Instagram. Ja. Interessanterweise auch Leute in meiner Altersgruppe dabei, da könnte ich ins Schwanken kommen, ob ich noch jemanden nicht mal aus meiner Altersgruppe da auch mit dazu nehme, weil es wirklich interessant ist. Ne? Aber ich bin ausgelastet, also ich werde erst wieder für 2022 noch jemanden dazu nehmen, weil ich habe die Crew für den Herbst jetzt steht bei mir einfach. Und es wäre sowieso zu spät.
Wie viele Leute hast du, Olaf?
Im Herbst 4.
Das war ja auch schon ordentlich.
Ja, ist es neben dem normalen Pensum ohnehin. Also ich habe derzeit 33 Leute im Coaching insgesamt. Und die 4 Athleten, die packe ich da gerade so, weil die sind betreuungsintensiver, das wissen wir einfach. Ja.
Ja.
Und von den 11 waren, glaube ich, 4 oder 5 waren es, die so über die Preisgeschichte oder eben wie läuft es bei dir
Ja,
und
ja.
ja, und die, da habe ich zurückgeschrieben, du, wir können gerne mal telefonieren, dass ich dir in Ruhe das erzählen kann und du erzählst mir überhaupt erstmal, was du konkret vorhast. Ja. Da hat keiner angerufen. Ja, da hat keiner angerufen. Bei den anderen, die geschrieben, ja, ich gucke mir das an und das war so voll Bombe und können wir das machen, dann sehe ich deine Athletin noch, weißt du, so, die Dinger, wie es Daniel gerade gesagt hat, die ziehen halt richtig nach, ja, die ziehen halt richtig nach. Und deswegen sollte man da auch ganz, ganz sorgfältig sein. Und ich bin auch nicht mehr bereit, meine Zeit zu verschwenden für diese, ja, mache ich mal eine Anfrage, ne? Diese Geschichten. Du merkst es, liest es einfach raus. Da schlag ich einfach nur Zeit kaputt, die ich eigentlich gar nicht habe für sowas. Interessante Frage, die mir ein Trainerkollege gestellt hat, auch sehr jung, das große Vergnügen derzeit habe und auch die Ehre, ihn ein wenig anzuleiten, weil er nach seiner Ausbildung rüberwächst ins Personal Training, hat also eine klassische Ausbildung als Trainer gemacht. Und er sagt zu mir, Olaf, ich habe jetzt jemanden, der macht nicht das, was ich ihm sage. Der macht das einfach nicht und er jammert mir immer die Ohren voll, dass es nicht klappt. Ihr lacht schon im
Klassiker.
Hintergrund. Und weil das hat jeder von uns mal gehabt. Wie geht ihr mit so jemandem um, Stefan?
Also jetzt habe ich ehrlich gesagt, also dass jemand komplett nicht macht, was ich sage, dann würde ich halt das Coaching beenden, weil dann macht die Zusammenarbeit ja keinen Sinn.
Ja, sagen
Also
wir
ich
mal
würde es
nicht
halt nochmal
komplett.
persönlich ansprechen, was es liegt und warum man jetzt nicht darauf eingeht, aber ja.
Ja, sagen wir mal nicht komplett. Wir machen mal das, nehmen mal das, was viele machen. Sagen wir mal so die kleinen Schummler, die immer mal ein bisschen rumschummeln. Ja, ob es die Trainingseinheit angeht, ob es die Cardioeinheit angeht, ob es das Essen ist. Die immer mal ein bisschen schummeln, aber sich eigentlich wirklich dann auch durch dieses bisschen und ständig den Weg zum Erfolg verbauen.
Ja, die nehme ich natürlich in einem persönlichen Gespräch zur Seite, gehe das mit denen durch und sag halt, wenn sie das vereinheiten können mit ihrem persönlichen Ziel, dass sie da nicht wirklich näher kommen, wenn sie dann zufrieden sind mit dem, was sie erreichen, habe ich damit kein Problem. Aber wenn sie natürlich ihre Ziele sehr hoch gesetzt haben und dann immer rumjammern, dass sie das dann auch nicht erreichen, sie kommen nicht wirklich voran, sie treten auf der Stelle, dann muss man halt dem ehrlich sagen, was es liegt und dann nochmal zu Fuß sagen halt, ja. Du musst halt umsetzen, anders funktioniert es. Es gibt keine Abkürzung. Der Sport ist sehr ehrlich und wenn man Resultate haben will, muss man einfach umsetzen. Da gibt es keine Ausreden und ja, und das muss man dem halt nochmal bewusst machen. Und wenn es dann halt nicht fruchtet, ja, dann ist ja seine Entscheidung. Also es ist ja sein Körper, sein Ziel.
Ja.
Mehr als ihn unterstützen, den Inhalt zur Seite geben, ihn dabei zu motivieren, ja, geht ja nicht.
Ja, machst du es, dass du dann so, sag ich mal, fragst, Parameter abfragst zunächst erstmal oder einfach sagst du so und so und so und wenn das, dann funktioniert das nicht? Wie
Ja
gehst
gut,
du
bei meinen
ran?
10 Wochen-Schützlingen, die schicken mir jetzt sogar jeden Tag, also per WhatsApp, ich bin eigentlich mit denen echt täglich auch, also online und persönlich in Kontakt. Und die durch den ständigen Austausch, Feedback-Schritte, Ernährungsumsetzung, die ersten 10 Tage schicken die mir sogar die komplette Ernährung, also was sie gegessen haben, da kriegen sie daraufhin Feedback, was war gut, was war nicht so gut.
Ja.
Deswegen, also da sehe ich immer direkt täglich, was ist passiert, was ist umgesetzt worden, dann kann ich auch täglich darauf eingehen. Und motivieren natürlich dazu, sich gesünder zu ernähren, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ja, deswegen passiert es bei mir jetzt nicht so oft.
Also, ich hab's auch relativ selten und vor allen Dingen nicht bei denen, bei denen ich engmaschig kontrolliere. Na, so wie du es auch mal sagst. Ich habe
Genau,
schon noch,
genau.
ja, ich habe schon noch ein paar dabei, wo es nicht so ist. Und da mache ich das natürlich, ich komme auch ein bisschen auf die Person an und wie lange er oder sie dabei ist. Und mache das natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie die individuelle Situation ist. Ja, ich habe auch Leute dabei, die einfach trainieren wollen, um sich fit zu halten,
Ja,
von
solche habe ich
vornherein
auch da.
sagen, ich hab gar nicht dieses Bedürfnis, da so ein Programm zu absolvieren. Ich habe den einen oder anderen, der sogar sagt, ich brauche den Sport jetzt mal zur Ablenkung, es ist für mich überlebensnotwendig.
Genau,
Ja.
je nach Zielsetzung, genau. Ja.
Ja. Daniel, wie hast du das bisher gehandhabt, wenn du jemanden hattest, der nicht Linie gezogen hat, sagen wir auch mal einen Wettkampfathleten?
Ja, also ist natürlich ein bisschen schwierig, halt als Wettkampfathlet zu sagen, so ich ziehe da nicht mit. Muss man natürlich auch wieder sehr kontextabhängig machen, beziehungsweise man muss natürlich erstmal mit der Person sprechen und mal gucken, okay, in welcher Situation befindet die sich gerade. Hat es irgendwelche wirklich gravierenden Gründe, beispielsweise in der Familie ist jemand gestorben, beispielsweise Beziehung ist aus, Job verloren und ja, vielleicht Angst und Bange, einen Job zu verlieren, gerade jetzt auch so in der vergangenen Zeit, ne? Das sind natürlich alles so Sachen, da muss man dann irgendwo auch schon ein bisschen Empathie zeigen, ein bisschen einfühlsam sein und vorgehen. Jetzt auch, selbst wenn es so ist, musst du halt gucken, dass du denjenigen trotzdem irgendwo nochmal motiviert bekommst. Und wenn das dann im Rahmen von der Vorbereitung beispielsweise ist und das halt eben über mehrere Wochen nicht klappt und du deinen Zeitplan komplett verlierst, weil derjenige einfach nicht dieses Commitment hat in dem Moment, da muss man halt eben eventuell sagen, okay, dieses Jahr, die Prep ist vielleicht gerade nichts für dich. So, wir müssen gucken, dass du dich im restlichen Leben nochmal stabilisierst, dass du dort nochmal ein bisschen gefestigt bist und dann nutzen wir eben die Zeit, um einfach halt eben jetzt erstmal so das Training ein bisschen runterzufahren, deine, ja, dieser ganze Aufwand, der betrieben wird mit Tracken, mit Ernährung 100% immer hinten, mit, extrem trainieren, Kraft halten und so weiter und so fort, dass wir den ein bisschen runterschrauben, Trainingsstress ein bisschen runterschrauben und mehr Fokus darauf legen, erstmal die andere oder die andere Situation zu bewältigen. Und man hat es öfter, also ich habe Leute auch, die von sich sagen meistens so, wenn ich in deinem Coaching bin, ich möchte das auch genauso nehmen. Und die gehen dann tatsächlich einfach, beziehungsweise die sagen, Daniel, können wir das mal pausieren, weil gerade ist wirklich was richtig doofes passiert und ich kann einfach nicht das investieren, was ich gerne würde und was ich möchte auch, um halt eben das Beste zu erreichen. Und ich muss sagen, ich hatte bisher 3 Leute, die ich rausgeschmissen habe, die mir einfach gesagt haben, so ja, sie schicken Check-ins, sie füllen das aus, es kommt nochmal, es wird nochmal, wo ich dann auch wirklich immer wieder probiert habe. Ich habe jetzt nochmal erklärt, warum das so wichtig für mich ist, dass das ausgefüllt ist und dies und das. Kam halt nichts und dann irgendwann, ja, nach 2 Monaten habe ich die dann die meisten, also so 2 Monate, so die Zeit, wo ich mir das angucke. Und wenn dann einfach nichts kommt, dann ja, beende ich auch einfach das Coaching, weil, wie gesagt, Resultate sind wichtig für mich. Und mir macht es auch keinen Spaß, mit jemandem zu arbeiten, der nicht durchzieht, weil ich bin mittlerweile halt in der Luxusposition. Ich denke genauso wie ihr auch, ihr könnt euch aussuchen, mit wem ihr arbeitet. Und das ist für mich halt eben auch sehr wichtig. Wenn ich nur Leute haben will, die das Beste aus sich rausholen wollen, ja, dann nehme ich mir die auch. Weil ansonsten, da hatten wir auch in der letzten Folge Olaf schon mal drüber gesprochen, weil ansonsten könnte ich auch in der Physiotherapie bleiben, ja, und irgendwelche Leute massieren, die eigentlich gar keinen Bock haben, irgendwas an ihrer Situation zu ändern.
Die
So, und dann
passiv
hätte ich auch
sind
da dumm.
einfach, ne?
Ja,
Ja.
genau, und da hätte ich dann auch dort in dem Berufsfeld bleiben können, aber ich bin ja gewechselt, um halt eben mit Leuten zu arbeiten, die richtig Bock haben. Und wie gesagt, es gibt immer wieder Situationen, die super schlimm sind, die auch einfach ein bisschen mehr Zeit beanspruchen und ein bisschen mehr Empathie beanspruchen. Das ist vollkommen normal. Das hast du, das habe ich, das hat der Stefan, das hat jeder. Aber es gibt halt auch einfach diese Faulenzer und bei denen ist der Schmerz noch nicht zu hoch. Ich glaube, da ist es der Preis, den sie bezahlen müssen, ist noch zu niedrig, dass sie es wirklich durchziehen. Ne?
Ja, das ist der, da ist der Leidensdruck mitunter nicht groß genug. Vielleicht auch, ich denke bei dem einen oder anderen, der sich so, ich habe auch einen Klienten, mit dem ich auch befreundet bin, und ja, also der hangelt sich schon durch und nutzt auch unsere Freundschaft aus. Kein Wettkampfathlet, muss ich jetzt extra dazu sagen. Und da denke ich mir auch immer gerade bei dem, hey, wahrscheinlich bist du für ihn nicht teuer genug. Ja, vielleicht tut das nicht genug weh. Na, wenn man ständig auf der Suche da auch gegebenenfalls nach anderen Reizen ist. Und ich, ja, ich bin von Anfang an so weit gewesen, dass ich eher auf Geld verzichtet habe, also einen Klienten oder Klientin anzunehmen, bei der oder bei dem ich nicht das Gefühl hatte, der zieht mit. Ja, auch einfach deshalb, meine, gut, zwischendurch können sich immer Probleme ergeben und dann sollte man schon empathisch auch arbeiten und unterscheiden können, sind es Ausreden, ja, weil einer wirklich einfach nicht will, ich sag mal ganz drastisch, keinen Bock hat, oder weil es eben tatsächlich gerade nicht geht. Ja, also wenn ich jetzt hier sowas habe, wie zuletzt bei jemandem, der ja leider auch gesundheitlich ein echter Problemfall ist, ein Klient, den ich aber nie hängen lassen würde, weil ich weiß, dass er große Probleme auch emotional hat mit der Esserei und so, auch kein Athlet. Aber dem stirbt jetzt die Ja, wie geht man denn nun um, wenn ihr mit Situationen, wenn ihr Leute da habt, ja, die eigentlich gute Fortschritte machen und es tatsächlich mit dem Training und der Ernährung auch wirklich sehr gut läuft, man sagen kann, das ist eigentlich so eine Sache, die wirklich im Progress ist, wie man es so klassisch formuliert, und die sind aber trotzdem nicht zufrieden. Die sind mit sich vor allen Dingen nicht zufrieden. Ihnen geht das Ganze nicht schnell genug. Ich meine, das kennen wir alle, dass die Leute das beschleunigen wollen. Wie handhabt ihr das da, Stefan? Wie sprichst du
Ja,
das
also da muss
an?
man den halt auch die realistischen Ziele halt so also vor Augen führen, was halt wirklich auch machbar ist. Und häufig ist ja der Grund daran, liegt der Grund daran, weil sie sich einfach mit anderen Leuten vergleichen. Und da muss man den halt wirklich, ja, denn nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder hat die gleiche Genetik und nicht jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Und wenn man wirklich dann den Progress einmal genau analysiert und dann sieht, was er für Umstände hat und was er dann daraus gemacht hat, sind dann die meisten Kunden bei mir eigentlich immer sehr zufrieden dann doch mit der Leistung und dann, ja, dann relativiert sich das Ganze wieder. Ja, aber die meisten vergleichen sich einfach zu viel mit anderen. Und manche, zum Beispiel mit Leistungssportlern, also vergleichen sich dann mit mir, aber dann sehen sie gar nicht die Umstände. Ich habe meinen Alltag komplett nach dem Training gerichtet und ja, das kann ja fast keiner. Und die Möglichkeiten hat keiner. Mein Essen wird meistens von meiner Freundin vorbereitet, da habe ich Top-Möglichkeiten und die Umstände muss man halt haben. Schlaf achten die. Kann ich komplett darauf achten, wie ich halt meinen Tag gestalte. Das hat ja nicht jeder. Und das muss man dann halt vor Augen führen und dann sind sie eigentlich doch immer dann doch zufrieden und arbeiten dann mit Begeisterung weiter.
Also Thema Abnehmprogramm. Ich habe ja regelmäßig auch, wie du, Stefan, und wie der Daniel wahrscheinlich auch, Leute, die zunächst mal in einem Abnehmprogramm drin sind. Ich hätte jetzt fast gesagt, simples Abnehmprogramm ist es ja tatsächlich nicht für die, die zugenommen haben. Und da habe ich natürlich auch die Leute, die mir sagen, sie würden das gern schneller, es müsste schneller gehen, es müsste zügiger sein. Ja, hast du ja ganz oft. Ja. Und ich mache das dann tatsächlich immer so, dass ich sie frage. Ich habe jetzt aktuell eine Klientin gehabt, super abgenommen in einem halben Jahr, 26 Kilo. Ja, und sagt, sie wird gern noch schneller. Sie ist eingestiegen mit 114. Da sage ich, wie viele Jahre hat das gedauert, bis du so viel gewogen hast? Wann hast du dieses Gewicht, was du aktuell hast, das letzte Mal gehabt? Und da sagt sie zu mir, ja, vor 9 Jahren. Sage ich, wie schnell ist das jetzt gegangen? Ja. Und also 6 Monate, fast knapp 7 Monate. Und das ist auch etwas, was man den Leuten mal so vor Augen halten muss. Wettkampfathleten das Gleiche. Wettkampfathletin bei mir, die ziemlich präsent auch in meinen Stories ist und auch bei allen anderen Sachen, die im Herbst ihren ersten Contest hat, Bikini-Contest bei der GmbF, Jojo Prinz. Und da eine andere Verhältnismäßigkeit, weniger, dass es schnell genug geht, sondern dass man den Fokus oben hält und wirklich zum Ende hin einfach keine Scheiße baut. Ja. Und da mache ich dann immer so eine Rechnung auf. Habe ich ihr gesagt, dein Verhältnis ist 108 zu 6,5. 108 absolvierte Wochen bis zu dem Wettkampf bisher, bis zur Wettkampfvorbereitung und nur 6,5 Wochen, die du bringen musst. Ja, das versuche ich immer mit so einem Zeitstrahl zu machen. Ja, dass die einfach auch verstehen, dass alles eine gewisse Verhältnismäßigkeit hat. Und das, was der Stefan gerade gesagt hat über den Rahmen, den wir haben, das ist ja nun wieder ein ganz anderer, weil wir unterwerfen uns dem auch freiwillig, weil es unser Beruf ist, oder Daniel?
Ja, auf jeden Fall. Also kann ich mit so bestätigen, dass ich sag mal so, es ist unser Beruf irgendwo, aber ich glaube, da bin ich doch mehr Athlet. Also natürlich bekommt Schlaf eine große Prio, natürlich bekommt die Ernährung eine große Prio, weil man das Ganze auch versucht vorzuleben. Also natürlich ist man in der Coach-Rolle irgendwo auch das Vorbild und muss das Ganze vorleben, aber ich würde nichts anders machen, wenn ich jetzt irgendwo angestellt wäre. Ich sag mal so, dass der Beruf uns in gewissermaßen ermöglicht, auch vom Schlaf her das Ganze ein bisschen umzustellen und flexibler zu handhaben. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Also wenn ich halt beispielsweise um 11 nicht ins Bett komme, um 12 ins Bett komme, ja, dann stehe ich nächsten Tag eine Stunde später auf. Das macht dann bei mir nicht wirklich was aus. Aber also das ist ein großer, großer Vorteil, den ich habe. Aber auch damals, als ich jetzt beispielsweise den ganzen Tag unterwegs war, da habe ich auch immer schon Meal Prep gemacht. So, da war das halt genauso. Also ich lebe jetzt nur den Sport etwas anders, etwas flexibler wie vorher, aber trotzdem genauso dedicated, sage ich mal. Und nicht mehr und nicht weniger als früher. So, natürlich lernt man mit der Zeit, was wirklich relevant ist, was eher weniger relevant ist, aber so dieses Fühlen des Sports und dieses Ausleben des Sports, das hatte ich tatsächlich auch schon früher. Also da hat sich nicht wirklich was geändert bei mir.
Man weiß vor allen Dingen auch mit der Zeit einfach, was für einen selber besser ist und was einem gut tut. Wir hatten ja über dieses Thema Schlaf auch schon mal in unserer Folge gesprochen, Daniel, ne? Weil du eben auch gesagt hast, ja, sicherlich kann man das so machen, dass man früher geht, aber für dich selber ist es eben andersrum besser, dass du später ins Bett gehst und eben dann morgens nicht gleich um
Genau.
5:30 aufstehst. Ich finde das auch, jeder hat einen anderen Rhythmus, den muss man auch erkennen. Ich habe mal hier in den ersten 20 Folgen eine Episode gemacht bei Stronger Than You über Schlaf und Schlafhygiene. Da hatte ich vorher mit einer Psychologin ein sehr, sehr interessantes Gespräch, die leider nicht in der Episode dann auch auftreten wollte und habe sehr viel Information und Material bekommen. Und es ist einfach so, dass jeder seinen eigenen Modus hat, wie er besser zurechtkommt. Die einen gehen früher schlafen und stehen auch früher auf und dann eben die andere Version. Und das muss man auch akzeptieren. Wichtig ist, dass jeder da zu seiner Erholung kommt und das ist auch etwas, was ich dann bei den Klientinnen und Klienten dann auch unterm Strich sehe. Ja.
Also,
Und
ganz witzige Anekdote vielleicht gerade an der Stelle. Ich habe am Wochenende Besuch gehabt von auch zwei Bodybuilding-Profis. Und der eine, der sagte mir, er hat drei Regeln für sich. Erste Regel, er geht nie zweistellig schlafen. Zweite Regel, er steht nie einstellig auf. Und dritte Regel, es gibt keine Termine vor 12:30 Uhr bei ihm. Weil er einfach so nicht leistungsfähig ist und so unterm Schlaf leidet, aber das kann sich natürlich halt nicht jeder aussuchen, ne? Das ist halt irgendwo Luxus, obwohl man auch sagen muss, er hat seinen Beruf geopfert, um jetzt tatsächlich das ausleben zu können. Das
also
ist
er geht
interessant,
nie
ne?
zweistellig schlafen.
Ja, also immer irgendwo von 0 Uhr bis 9 Uhr, jetzt Quatsch, aber ich denke so zwischen 0 und 3 Uhr und er steht halt nie vor 10 auf.
Ja gut, wenn das,
Ne?
weißt du, wenn das für ihn funktioniert, ist das optimal. Ja, dann hat er sein Setting gefunden. Wobei sich auch das mit den Jahren noch ändern kann, ja. Und ich meine, das ist, Daniel, du bist jetzt wie alt?
25.
Ja, und Stefan, du?
29.
29. Also da hatte ich auch noch einen anderen Rhythmus. Tatsächlich. Vor allen Dingen hast du noch den Rhythmus, dass du morgens länger schlafen kannst. Selbst wenn ich jetzt später ins Bett gehe, ich kann morgens nicht länger schlafen. Und ich habe ja das an den Wochenenden, ja, dass ich dadurch erst auch mal länger liegen bleiben kann. Ich gehe aber halt immer so 21, 45, spätestens 22 Uhr schlafen. Das ist mein Rhythmus. Brauche ich, fühle ich mich am besten, habe Jahre gebraucht, ehe ich das jetzt so eingestellt habe. Aber auch an den Wochenenden, länger als 7 Uhr, da bin ich wach, dann bin ich ausgeschlafen. Ja. Und ich hab das schon auch gemerkt, dass man in jüngeren Jahren auch mit weniger Schlaf gut auskommt. Ich nenne es jetzt gar nicht mal so sehr Schlaf an sich, sondern Ruhe. Es ist eher die Ruhe, die man auch braucht. Ja, man kommt mit weniger aus. Und wenn ich hier um 22 Uhr ins Bett gehe, stehe 5:30 Uhr auf, das schlafe ich auch nicht durch, schon lange nicht mehr. Und es ist aber die Ruhe, die ich da habe und mich letztendlich auch ausruhen kann. Und das ist das, was unterm Strich zählt. Ich will mal noch zu einem anderen Thema kommen, weil wir hatten es schon auch mal gestriffen. Gebe auch gleich mal den Ball wieder zum Stefan hin. Thema Mindset, Stefan. Wird viel drüber geredet. Ich sage jetzt dazu Einstellung, Motivation. Wir haben es ja ganz am Anfang gehabt und immer wieder zwischenrein. Wie fängst du die Kunden dann immer wieder ein? Wenn du merkst, okay, läuft vielleicht jetzt gerade mal raus, jeder hat eine Schwächephase, auch wir kennen das, ja. Und man braucht auch nicht zu sagen, ich habe nie eine Schwächephase. Wir haben vielleicht nie ein Motivationsproblem. Ja, aber wie fängst du sie ein, deine
Naja,
Karriere,
ich
dein
hole sie da
Umstieg?
ab, wo sie am Prinzip angefangen haben. Und
Ja.
dann verdeutliche ich nochmal die Fortschritte, wo sie in der Zeit gemacht haben. Und zum Beispiel auch gerade mit diesen Before und Afters. Also das typische Beispiel ist, die meisten sagen zu mir, oh, bei mir lohnt sich das Before und After nach diesen 10 Wochen nicht. Und dann machen wir das Bild und dann stelle ich das nebeneinander und dann sehen sie das und sagen, so sah ich vor 10 Wochen aus. Und das kriegt nochmal so einen Motivationsschub, dass sie dann auch wirklich langfristig am Ball bleiben bei dem Sport. Und ja, also meistens sind es ja immer die Gründe, man unterschätzt wirklich diese Fortschritte, weil man sich einfach auch täglich sieht und dann einfach nicht diese, ja, die Selbstwahrnehmung dann einfach hat dafür, was man jetzt wirklich eigentlich geleistet hat. Und dann verdeutliche ich natürlich auch, dass ich zum Beispiel auch mal ein Tief habe und in der Tiefphase, wenn ich dann einfach trotzdem weiter Gas gebe im Training, dann kann ich wieder, wenn ich wieder mehr Motivation habe, wieder mehr Lust zum Training, dann die Fortschritte auch mitnehmen. Das wäre ja zu schade für die Zeit, was wir schon da reingesteckt haben. Und ja. Also so gehe ich da eigentlich immer vor mit den Dingen, also immer die Fortschritte verdeutlichen.
Sagst du denen auch wirklich so konkret verbalisiert, wie du es hier sagst? Ich habe auch meine Motivationsprobleme, da war zum Beispiel das und das und dann habe ich es so gemacht.
Ja, doch, also das sage ich schon. Also kommt bei mir zwar echt sehr, sehr selten vor, dass ich mal keinen Bock aufs Training habe. Also das ist echt sehr selten, aber war natürlich auch schon mal, ja. Und ja.
Ist ja auch so eine, irgendwo immer wieder so eine Kardinalfrage. Jeder Coach, der hier bei Stronger Than You zu Gast ist, den frage ich das ja auch immer, Daniel. Wir hatten auch mal darüber gesprochen, wie geht man denn mit dieser Frage um, wenn Klientinnen oder Klienten kommen und sagen, was machst du, Daniel oder Olaf oder Stefan, wenn ihr ein Motivationsproblem habt? Und ja, eine Standardantwort von mir war früher ja immer, ich habe keins, weil ich auch wirklich keins habe. Ich habe immer Bock aufs Training. Ich habe Lust dazu. Ich muss mich da auch nicht dazu überwinden. Ich habe kein Motivationsproblem, höchstens mal ein Zeitproblem. Und das ist aber nicht die Antwort, die die hören wollen, ne, Daniel?
Ja, obwohl ist ein bisschen schwierig. Ich muss sagen, so dass sich das bei mir auch echt geändert hat über die Jahre. Tatsächlich habe ich mittlerweile mehr Motivationsprobleme selbst. Ich glaube, das ist sehr, sehr stark abhängig von dem Alltag, den man hat. Beispielsweise, wenn ich weiß, ich habe frei, ich habe Zeit, ich habe ja einfach den Kopf nicht so voll mit irgendwelchen anderen Dingen, dann habe ich nie Motivationsprobleme. Also dann ist es wirklich so ein Thema, da habe ich keine Motivationsprobleme, weil das Training für mich dann doch obere Prio hat und ich weiß, es steht nichts mehr an, was dem Ganzen eigentlich den Vorrang nehmen würde. Wenn ich beispielsweise, gestern war so ein guter Tag, gestern habe ich gearbeitet von 8 bis 18 Uhr ungefähr durch und ich wusste, ich habe halt eben noch ziemlich viel zu erledigen, Social Media technisch noch gar nichts gemacht, groß und dann halt noch ins Training und ich weiß, okay, die Einheit, die jetzt anstehen würde, das ist eine 2,5 Stunden Einheit, es wird da hinten raus wieder ziemlich spät, ich weiß, ich muss trotzdem auch irgendwo Bestleistungen bringen und das gibt mir dann auch so ein gewissermaßen einen Druck und dieser Druck ist manchmal auch so ein kleines oder ein kleiner Motivationskiller. Bin dann gegangen, habe mich warm gemacht, ersten Arbeitssatz gemacht, war so lala, zweiter Arbeitssatz war auf einmal gut und tack, war die Motivation da. Also ich denke, Motivation ist es manchmal nicht schlimm, keine Motivation zu haben. Man sollte sich eben nur bewusst sein, dass Motivation auch erstmal kommen kann oder sich entfalten kann, wenn gewiss andere Sachen einfach entfliehen. Und dementsprechend ist auch sowas wie ein kleiner Powernap oder auch einfach mal 5 Minuten Meditation, 10 Minuten Meditation, Augen zu machen, in sich gehen, oftmals extrem förderlich, wenn es darum geht, Motivation nochmal zu finden, weil man einfach schafft, sich von anderen Sachen zu trennen, die man vielleicht sonst noch hat. Und dementsprechend, es kommt immer darauf an, wo die Motivation letzten Endes flöten geht, was der Grund dafür ist, dass die Motivation flöten geht. Und ich sag mal so, es ist auch grundsätzlich nicht schlimm, dass Motivation nicht dauerhaft präsent ist. So, wichtig ist mehr dann, dass statt die Motivation, der Ehrgeiz und der Wille das Ganze dann übernehmen, wenn die Motivation mal schwächelt.
Routine, ja,
Und die Routine,
Routine
eben.
und Struktur. Und eine von mir sehr verehrte Speakerin und auch Profilerin Susanne Krieger-Langner, kennt ihr vielleicht auch.
Habe ich mal 2 Podcasts gehört von
Ja,
ihr, ja.
die ist ziemlich straight. Von ihr ist so ein Zitat, das ich ganz besonders mag, und das ist: Disziplin bedeutet es auch dann durchzuziehen, wenn es weh tut. Das ist ein entscheidendes Überlebensinstrument. Und so sehe ich das auch. Also wenn es jetzt wirklich mal so ist, ein Motivationsproblem nicht. Bei mir ist es eher so, jetzt lacht nicht, aber ich glaube auch, weil ich älter bin, dass ich eher mal ein bisschen kaputter bin und eher daher ein bisschen schwächle. Und wenn ich dann da bin, geht es mir wie dir. Ich bin da und es geht gut dann. Ja? Es läuft dann, Daniel. Dann bin ich im
Oft,
Training.
oft, oft,
Ja,
oftmals, halt auch nicht
ja.
immer, ne, muss man halt auch ganz klar
Ja.
sagen. Also es gibt einfach Einheiten, die laufen auch schlechter wie andere, aber die gehören halt genauso dazu wie die guten Einheiten. Und ich denke immer so, ohne ein Tief kann es auch kein Hoch geben. So, und ich nehme das halt mit, wie es ist, ne? Es kann mir dann schon mal auch den Tag versauen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dann halt eben beispielsweise beim Deadlift 180 auf 10 oder so machen will und es gehen halt nur 7 an dem Tag und ich denke mir so, hä, wie kann das denn sein? Die Muskulatur ist auch da, aber ja, es ist halt nicht jeder Tag wie der andere und dafür kommt halt auch wieder ein Tag, wo du wahrscheinlich mehr machen wirst und dann ist das auch in Ordnung.
Ja, und du lernst ja halt auch nur von den negativen Erfahrungen in dem Moment. Ja, sonst nimmst du nichts mit. Wenn es jedes Mal klappt und jedes Mal mehr wird und du nicht weißt, was gegebenenfalls noch verbesserungswürdig ist, da hast du auch keinen Lerneffekt. Ne? Stefan,
Ja,
wann bist du
eben.
am stärksten?
Wenn ich am stärksten bin im Training jetzt,
Mhm.
zu welcher Uhrzeit?
Mhm. Also wann auch am stärksten motiviert?
Am stärksten motiviert? Boah,
Mhm.
also so genau einen Zeitpunkt kann ich dann jetzt nicht sagen.
Hey, gar nicht zur Uhrzeit oder Tag, sondern ist das bei dir so, dass du sagst, wenn ich einen harten Fokus habe, wie jetzt zuletzt die Deutsche,
Ja,
ja,
klar, das motiviert
dann.
natürlich nochmal mehr, klar. Ja. Also wenn man ein klares Ziel vor Augen hat, wo die Reise hingehen soll am Ende, dann kann man das Bild ja auch immer rausholen, wenn man gerade mal zum Beispiel ja, ein kleines Kraftproblem hat oder Energielosigkeit jetzt so durch eine Diät hat, dann treibt es natürlich einen an. Ja. Aber sonst gibt es da jetzt ja, eigentlich keine Phase. Also Bock aufs Training habe ich zu 95% immer. Das ist ja, da hab ich mir den Job auch ausgesucht und ja, wäre auch komisch, wenn es ja nicht so wäre. Ja.
Ja, ich erkenne tatsächlich auch ein paar Leute, die nur wenige, aber die als Trainerinnen oder Trainer arbeiten und das eigentlich gar nicht mögen, auch das Training nicht. Du siehst denen das auch an, ja. Du siehst denen das auch an. Also ich bin da sowieso immer wieder überrascht, dass bei denen trotzdem, ich sage immer, trotz mangelnder Leidenschaft für das, was sie tun, das Geschäft läuft. Ja. Das ist etwas, was mich tatsächlich dann auch immer wieder so ins Überleben bringt, Überlegen bringt, wie, wie sowas, wie das dann gehen kann. Ja, bei mir übrigens ähnlich, ja. Also härtester Fokus ist bei mir immer dann da, Motivation, und ich bin am stärksten, wenn ich klares Ziel habe. Wenn ich weiß, das und das steht jetzt auch an. Ich habe das ja zuletzt gemerkt. Wisst ihr, bei mir war die Zeit knapp bemessen mit den 5 Wochen für die Vorbereitung. Auch wenn die grundlegende Form vorher passte, sag ich mal, sind 5 Wochen trotzdem auch erstmal runterzureißen und irgendwie hinzukriegen. Ne? Und wenn du nur 5 Wochen Zeit hast, hast du halt auch die Wahrscheinlichkeit, Fehler ausgleichen zu können, ist dann nicht mehr so groß. Ne? Und da habe ich mich auch in der Phase besonders konzentriert. Ich war selber überrascht, wie stark ich mich da nochmal noch mehr disziplinieren und fokussieren konnte. Ich habe es tatsächlich gar nicht für möglich gehalten, aber es ging. Es ging tatsächlich. Ja.
Ja, ein kleines Motivationsproblem hatte ich zum Beispiel, wo wir jetzt bei der Wettkampfvorbereitung waren jetzt von diesem Jahr, als die IMBA in Holland abgesagt worden ist. Da habe ich dann auch mit dem Daniel geschrieben. Ja, weil ich da halt Angst hatte, dass halt die Deutsche auch abgesagt wird. Und dann dachte ich, nachher gehe ich das Risiko ein, dass ich noch ein bisschen Ende der Prep wieder Muskelmasse verliere und nachher findet gar kein Wettkampf statt. Da würde ich mir so einen Arsch beißen. Meine ganze Zeit jetzt die letzten Jahre so ein bisschen, ja. Und dann, wo es natürlich auch hart geworden ist mit der Diät, und dann kam das halt so rein. Und dann haben wir uns aber 2 Tage doch später entschieden, wir ziehen voll durch. Und ja, da hatte ich aber auch kurz so, da war es echt, weil dann ist das Ziel so weggefallen oder das war halt nicht unbedingt sicher, ob es stattfindet. Und ja, aber das haben wir dann doch gut gemeistert.
Ja, ja, Wettkämpfe immer ein besonderer Motivationspunkt. Gell? Und Daniel, du greifst nächstes Jahr an.
Bei mir wird es nächstes Jahr nochmal soweit sein, genau.
Hast du schon konkrete Pläne, was du dir vornimmst für eine Reihe, was du für Wettkämpfe machen willst? Frühjahr, Herbst, was wird bei dir sein?
Ja, ich habe schon einiges im Visier, aber ich muss sagen, ich gucke mir das jetzt erstmal an, wie es dieses Jahr laufen wird. Ne? Also dieses Jahr, naja, sagen wir so, ich werde auf jeden Fall die Herbstsaison mitnehmen. Nicht die Frühjahrssaison, kommt für mich eher nicht in Frage, weil ich irgendwo auf eine Profi-WM starten möchte. Und die ist halt meistens, also zumindest in dem Verband, in dem ich starten möchte, eher im Herbst. Und ich muss mich sogar auch noch qualifizieren. Also ich muss erst die WMBF Germany machen, weil ich gerne die WMBF Pro Card hätte irgendwo. Ob das ein erreichbares Ziel ist, das weiß ich Status Quo noch gar nicht. Aber demnach wird sich auch ein bisschen so meine Wettkampfplanung richten, dass ich bei der WMBF Germany dann dementsprechend erstmal einen Amateurstart mache. Da versuche irgendwo eine gute Platzierung zu erreichen. Also Top 3 sollte schon auf jeden Fall sein, damit ich überhaupt die Teilnahme schaffe. Und wenn ich die Teilnahme schaffe, dann würde ich gerne bei der WMBF Worlds auf der WM starten. Im Optimalfall bei den Profis, suboptimalen Fall bei den Amateuren wäre aber auch okay für mich. Und ansonsten würde ich bei der DFAC bei den Profis starten. Da habe ich schon die Pro-Card. Und eigentlich habe ich auch die PMBA Pro-Card schon, aber die Wettkämpfe sind für mich nicht so attraktiv, wenn ich ehrlich bin. Ich war ja damals mit bei Patrick in Las Vegas. Es ist viel Startgebühr für viel Politik, die da abläuft, und das möchte ich mir nicht so zumuten. Aber ganz gerne würde ich halt auch mal Wettkämpfe mitmachen, die vielleicht außerhalb des Natural Bodybuildings sind. Beispielsweise so die Dennis James Classic. Also ich würde trotzdem natural dort starten, aber ich würde ganz gerne einfach mal eine große Bühne halt auch sehen. Ne? Und das ist halt im Natural Bodybuilding-Bereich etwas begrenzt. Und das würde ich sehr, sehr gerne mal machen, weil es jetzt auch von hier nicht weit ist. Ich fahre nach Frankfurt 40, 50 Minuten. Jahrhunderthalle ist eine super schöne Halle. Und eventuell, wenn es eine GmbF geben würde, ich habe ja auch noch keinen Gesamtsieg gemacht, könnte man auch mal überlegen, ob ich nochmal bei der GmbF starte und das Ganze nochmal probiere. Aber das wäre, wenn ich dort starten würde, tatsächlich zweitrangig. Also ich würde nicht mit Bestform auf die GmbF hinarbeiten wollen.
Mhm. Wobei es da ja nochmal diesen Start in diese Startmöglichkeit in dieser Pro Division gäbe, die meinst du, oder?
Oder wenn es eine geben würde, ja, dann würde ich natürlich sehr gerne in der Pro Division starten, ja. Wenn es keine gibt, dann ja, muss ich halt die normale nochmal zwangsläufig mitmachen.
Ja.
Aber ja.
Wenn WNBF ansteht, das ist ja hier in München, ne?
Das ist ein Menschen, genau.
Ja, dann geb ich dir hiermit die Zusage, dass du dein Trainingslager bei mir aufschlagen darfst. Ja,
Perfekt.
kannst du zu mir kommen und kannst hier im Küchen- und Übernachtungscenter Stronger Than You und dann begleiten wir das Ganze ein bisschen. Und kannst auch in dem Gym trainieren, wo ich eingemietet bin. Und das Angebot gilt, da kann man das mal verfolgen, da wäre ich gespannt. Ja, WNBF macht vor allen Dingen internationale ganz schöne Wettkämpfe, weiß ich. Ja, ein schöner Rahmen, den die da bieten. Wobei der Verband in Deutschland selber noch nicht so groß ist, aber international eben deutlich mehr. Ja. Und ja. Also ganz interessante Geschichte. Diese DFAC ist ja auch sehr, hattest du mir ja auch nochmal erzählt, im privaten Rahmen ist ja auch sehr groß, sehr bekannt, ne? Die ja nun auch viel eigentlich machen für ihre Leute, gell?
Ja, obwohl man da auch sagen muss, die sind halt alle sehr klein. Ja, also das ist jetzt alles nichts Großes und man muss schauen, wie das ist, ne? Also der Sepp, der war jetzt beispielsweise bei der DFSima, der Patrick, wie gesagt, bei der PNBA, bei der WNBF waren auch schon ein paar, Pascal Haag oder so. Und die berichten halt alle grundsätzlich differenzierte Sachen von Wettkampf zu Wettkampf, ne? Also WNBF sollte sehr, sehr lange gewesen sein, relativ unorganisiert dementsprechend auch bei der WM, weil ultimativ viele Klassen waren und alles auch an einem Tag war. Das ging dann irgendwie die Show bis 3 Uhr nachts oder so. Die DFAC, die ist ein bisschen kleiner und dementsprechend auch organisierter. Aber da ist halt eben die Halle nicht so beeindruckend und so weiter und so fort. Und wie gesagt, bei der PNBA, INBL, bei dem Mr. Olympia in Las Vegas, da war es so, dass die Halle einfach ohne Bühnenlicht quasi war. Und das war einfach schlecht. Also, ja, es kommt ein bisschen drauf an, wo man starten möchte, denke ich. Man muss das alles selbst mal probieren. Und ich denke, wir sind halt eben sehr, 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 sehr gut aufgestellt schon durch die GmbF. Also so, wir sind halt sehr verwöhnt. Natural Bodybuilding in Deutschland ist schon sehr weit voraus.
Man muss das alles selbst mal probieren. Und ich denke, wir sind halt eben sehr, 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 sehr gut aufgestellt schon durch die GmbF. Also so, wir sind halt sehr verwöhnt. Natural Bodybuilding in Deutschland ist schon sehr weit voraus.
Ja, das muss man eben auch sagen, was die Organisation der Wettkämpfe letztendlich angeht. Ja. Und da bin ich einfach auch der Meinung, das ist eine sehr, sehr gute Geschichte, so wie es hier organisiert haben. Und ja, und das ist schon auch beispielhaft, ja. Ich meine, wenn jetzt noch diese Verfeinerung in der Organisation mit möglicherweise auf 2 Tage dann kommt, dann haben wir natürlich absoluten tollen Break auch voraus. Ja, und scheint so zu bleiben. Zumindest haben wir es jetzt bei der internationalen dann im Oktober so. Und ja, schauen wir mal, was wird. Aber ich denke, vieles von dem ist schlicht und ergreifend auch generell davon abhängig, wie sich das alles entwickeln wird im Zusammenhang mit
Ja,
Covid-19. Ja.
nicht
Ja.
aussprechen für den Algorithmus.
Ja, genau. Ja, sonst ja, muss man vorsichtig sein, ne?
Ja.
Sonst kommen dann hier die ganzen Angebote. Na.
Sonst wird
Ja.
die Folge nicht mehr ausgestrahlt.
Ja. Ja. Was steht bei dir an in der nächsten Zeit wettkampfmäßig, Stefan?
Erstmal nichts. Also ich habe jetzt erstmal 2, 3 Jahre Wettkampfpause geplant und dann ist das Ziel halt, deutscher Meister zu werden, mir eine Pro-Card zu sichern und dann einmal international zu starten. Aber da schreibe ich mir jetzt nichts groß raus, dass ich da was groß reiße, aber einfach mal dabei gewesen zu sein, auch einfach mal in Amerika gestartet zu haben, so einfach danach auch mit Urlaub das Ganze zu verbinden, das ist so ein schönes Ziel, finde ich, wo man sich gut vorstellen kann, wo man sich schön motivieren kann, ja. Aber jetzt erstmal wirklich Pause, mich auf meine Arbeit konzentrieren. Auch schön auf den Aufbau möchte ich meinen Körper Erholung auch geben.
Ja, das klingt doch sehr, sehr gut, ne? Das klingt doch sehr, sehr gut. Also ich denke, dass du natürlich da auch noch genügend Zeit hast, um dich dafür zu entwickeln, ihr alle beide. Ja, also da gibt's so viel Möglichkeiten in den nächsten Jahren. Das Schöne ist, dass man, wenn man auf sich Acht gibt, diesen Sport auch als Wettkampfsport theoretisch sehr, sehr lange machen kann. Ja. Und das sind im Grunde genommen keine Limits gesetzt, eigentlich nur die man selber hat. Meine Entscheidung, die ich dazu getroffen habe, war einfach, dass ich gesagt habe, nee, wenn ich die Top 3 knacke, dann ist das ein schöner Abschluss für mich. Und das ist einfach auch so eine Gefühlssache, ja, wo ich auch gesagt habe ich auch gemerkt, nee, jetzt ist auch gut. Ja. Gibt auch genügend, die weitermachen mit 55, 56, 60, die meinen allerhöchsten Respekt da haben und noch eine Wahnsinnsform, ein Wahnsinnsbrett bringen, aber ich zähle mich da dann nicht mehr dazu. Das ist auch der Punkt, dass ich nicht weiß, wo ich noch ansetzen soll für Verbesserungen. Und ich wachse nicht unbegrenzt weiter. Das ist auch Schmarrn, das zu denken, weil man kann davon ausgehen, dass mit 53 sicherlich der Zenit mal überschritten ist und das genetische Limit sowieso. Ja.
Ja, ich sag mal so, man kann ja auch gehen, wenn es am schönsten ist.
Ja, also nicht wenn es dann so ist hier, Daniel, es sieht albern aus, wenn man im Posing-Slip da oben steht, ne?
Ja,
Ja,
also ich finde auch,
gut,
das sollte man
ja.
sich auf jeden Fall vorenthalten. Also
Ja.
das muss einfach nicht sein, weil das ja auch selbst irgendwo, glaube ich, dann langfristig zu einer Enttäuschung führt, weil man sich das Ganze ja wahrscheinlich nicht so vorstellt, ne?
Ja. Ja, das denke ich eben auch. Und gegebenenfalls wird es immer schlechter, weil man immer versucht und versucht und versucht. Ja. Und das ist eben dann auch immer so ein Punkt. Ne? Das ist dann eben auch immer so ein Punkt. Und ja, ich habe ja auch für mich da entschieden, es ist eigentlich so ein ganz guter Abschluss, wenn der Triathlon jetzt stattfindet. Schon wieder. Am Kippen, die ganze Geschichte, was ich gerade aktuell gehört habe, wackelt auch die Veranstaltung am 4. Und bin schon dabei, eine Ausweichveranstaltung zu suchen. Das ist aber auch nicht so willfährig mit der Vorbereitung, dass man das einfach mal aus der Hüfte schießt. Ich kann das A nicht unendlich ausdehnen und B auch nicht von der Distanz oder den Streckenprofilen da wechseln. Ich habe mich jetzt da auf was auch konzentriert, was ich denke, ich gut machbar hinkriege, ohne stehen zu bleiben und ohne vor Ort möglicherweise zu versterben und weil es einfach anstrengend ist und ja, da darf man jetzt ganz gespannt sein. Ne? Da darf man ganz gespannt sein, ja, was da
Ärgerlich.
wird. Jo. Aber muss man nehmen, wie es kommt. Ich habe mir da in der Zwischenzeit abgewöhnt, zu große, zu feste Pläne zu machen. Ist alles so im Wandel. Ja. Ganze Zeit und man kann eigentlich nur eins tun und das ist sich bestmöglich darauf einstellen, dass man nichts planen kann so richtig. Ja. Und ich hoffe halt, dass es irgendwo im nächsten Jahr dann wieder besser wird. Das muss es ja einfach auch.
Ja, muss ja, sollte ja, wird es fraglich.
Ja. Es wird immer so ein Knackpunkt sein. Ja. Es wird immer so ein Knackpunkt sein. Und deswegen bin ich auch so, dass ich mir denke, guck, was geht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir in allererster Linie trainieren können. Ja, dass wir unserer Arbeit nachgehen können. Und dass wir eben auch wieder die Dinge machen können, die uns Spaß machen.
Ja, und
Ja.
das sollte eigentlich bei
Und
uns ja
können die uns
gegeben sein
Spaß
zum
machen.
Glück, ne?
Ja.
Dürfen wir uns ja auch glücklich schätzen.
Das denke ich auch. Da haben wir schon mit unserer Berufswahl großes Glück.
Ja.
Ja. Ja, Zielgerade. Ich überlasse jeden von euch nochmal das Schlusswort, Thema Coaching, Wettkämpfe, was ihr gerne noch auch sagen möchtet. Der Stefan hat sowieso noch was bezüglich einer Eigenkreation, die ihr am Start habt. Teufels, hilf mir, Stefan.
Teufelskraft, ja.
Ja, Teufelskraft, sag gleich mal was dazu. Vielleicht dein Schlusswort.
Ja, wir haben ein kleines und feines Supplement, Unternehmen mit dem Kumpel zusammen gemacht. Also war eigentlich der Grund damals, weil bei meinem Sponsor damals immer die Sachen ausverkauft waren und dann ging mir das so auf den Keks, weil meine Kunden das unbedingt haben wollten. Und dann habe ich teilweise immer für die mitbestellt und ich habe aber auch keine Zeit, dass ich mich 2 Stunden irgendwo einlogge und dann die Server abstürzen. Und aufgrund dessen haben wir dann gesagt, komm, wir machen das jetzt selber. Wir nehmen einfach nur die wichtigsten Supplements, was ich halt für sinnvoll halte und empfehlen würde. Ja, und da haben wir jetzt ja die ersten Produkte heute geliefert bekommen. Also wir haben schon 2 Produkte gehabt, aber jetzt sind die nächsten Produkte gekommen. Ist jetzt ein veganes Proteinpulver noch, Omega-3 und Vitamin D und 2 Sommergeschmacksrichtungen. Und da könnt ihr gerne mal auf der Seite vorbeischauen. Und ja, und sonst zum Schlusswort, alles was gut wird, braucht Zeit. Das ist so mein Ding.
Mhm. Ja, kann ich mich gut identifizieren. Ja. Daniel? Was hast du auch gegebenenfalls Neues am Start, auch worüber du hier berichten kannst, auch was deine Fans angeht? Ja.
Ja, ich sag mal so, ich gebe mir aktuell in Social Media nochmal mehr Mühe. Also, was heißt, ich gebe mir immer Mühe, aber ich investiere mehr Zeit in YouTube, in meine Podcasts. Aktuell noch mal ein bisschen am Umstrukturieren, gehe primär jetzt auf Bodybuilding und Coaching Content und habe mich da so ein bisschen manifestiert. In der nächsten Zeit wird irgendwann dann auch, also am Ende des Jahres, das Buch wahrscheinlich voraussichtlich erscheinen, das ich zusammen mit dem Patrick Teutsch geschrieben habe, über Bodybuilding Prep. Da freue ich mich auch, da sind wir jetzt in den Endzügen der Schreibarbeiten und dann geht's an die Korrektur. Und dann an das Design. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ist aber jetzt Status Quo noch nicht raus. Wird es dann als E-Book geben. Und ja, das ist eigentlich so alles, was bei mir Status Quo passiert. Freue mich jetzt aber auch prinzipiell sehr auf die Wettkämpfe, die jetzt im Herbst stattfinden werden. Und da ist natürlich auch in gewissermaßen ein großer Fokus drauf, weil wir jetzt auch 6 Leute sind. Und ich da auch organisatorisch ein bisschen was machen muss. Airbnbs, Farbe, Unterkünfte, Anreise und so weiter und so fort, auch ein bisschen den Leuten dann unter die Arme greifen möchte, da auch dann natürlich nochmal viel ist mit Fliegen und so weiter und dementsprechend ja, zieht sich das alles gerade so ein bisschen her, aber ist eh geil, also ich freue mich da einfach auch drauf auf die Zeit, war jetzt im Juli schon cool und wird jetzt auch auf jeden Fall nochmal cool werden.
Ja, also ich würde mich tatsächlich auch freuen, wenn wir in der Runde bei Gelegenheit nochmal zusammenkommen, nachdem wir nämlich angekündigt hatten, dass die Folge kommen wird. Man konnte es ja auf Instagram schon auch sehen, haben mich einige angeschrieben und gefragt, ob es ein Q&A ist. Und da sage ich der jetzt noch nicht, aber es ist tatsächlich der Wunsch, war ja auch schon mal, Daniel, als du bei mir warst, an mich herangetragen worden, zu einem Q&A. Und da würde ich euch auch ganz herzlich einladen, wenn ihr Lust habt, vielleicht so ganz, sagen wir mal, in den September rein, noch bevor die Wettkampfsaison losgeht. Ich sammle das schon mal ein. Ihr könnt ja auch auf euren Kanälen den Q&A gerne ankündigen bei Stronger Than You. Und ich mache das dann auch nochmal. Ich habe sowieso schon die ersten Fragen auch gesammelt und wird ganz interessant. Ganz viele Fragen an euch, an Stefans Wettkampfvorbereitung, auch was der Daniel aktuell so vorhat und ein bisschen was habe ich gestreift jetzt bereits und ja, das Ganze, denke ich, sollten wir mal ins Auge fassen. Seid ihr dabei?
Also ich wäre dabei, definitiv.
Grundsätzlich eh immer gerne. Muss halt gucken, ja. So August, September ist bei mir tatsächlich bis Mitte Oktober übel voll.
Faktorzeit.
Faktorzeit, ja, weil ich mache eigentlich auch keine fremden Podcasts aktuell mehr, weil ich es einfach nicht mehr auf die Kette kriege. wir gucken. Ja. Vielleicht findet sich ein geiler Termin, dass wir die Folge auf jeden Fall machen. Irgendwann safe. Also da bin ich grundsätzlich dabei. Ist jetzt halt nur wegen den Wettkämpfen bald ein bisschen schwierig, weil ich auf 4 Stück auch vor Ort sein möchte. ANBF, GNBF, WNBF und UKDFBA. Dementsprechend auch viel mit Reisen unterwegs. Kein Mikro dabei. Viele Peak Week Pläne schreiben. Noch zusätzlich, das wird spannend.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe ja auch die Wettkampfvorbereitung mit Athletinnen und Athleten für den Herbst. Ja. Und ich habe drei Damen am Start, zwei Bikini, einmal Miss Physik und dann den Tobi Rehhagel im Männer-Bodybuilding und erstmals in der Masters. Und schon im Vorlauf fürs nächste Jahr begonnen jetzt auch Athleten für die nächste Saison dann auch mit reinzunehmen. Und das muss man zeitlich sehen. Ich habe es jetzt mal in meine Wiedervorlage getan und werde denen auch schreiben, die sich hier bereits dafür interessiert haben oder angefragt haben, dass es sowas in Bälde geben wird. Und ich sag mal, einem Q&A sind ja zeitlich keine Schranken, keine Grenzen gesetzt.
Das
Ja?
stimmt.
Ja. Ja, ich bedanke mich bei euch und war sehr, sehr kurzweilig, kann ich nur sagen, sehr interessant für mich. Und möchte euch beiden auch mal ein großes Kompliment machen, weil ihr ja auch Instagram-Influencer tatsächlich seid, beziehungsweise eben auch Leute, die sehr, sehr viele Follower haben. Ihr seid extrem bodenständig, sympathisch. Und ich kann das nur noch mal sagen, weil ich euch beide auch live erlebt habe. Ihr seid so, wie ihr auf Instagram seid oder hier, so seid ihr auch im wirklichen Leben. Und da hebt ihr euch Gott sei Dank auch oft von vielen anderen ab. Und das ist für mich ein sehr, sehr positiver Eindruck, den ich da auch mitnehme als einer, der Social Media in vielen Belangen als sehr förderlich, aber manchmal auch sehr kritisch betrachtet. Deshalb auch herzlichen Dank, dass ihr mal an die Hörerinnen und Hörer von Stronger Than You das auch weitergegeben habt, wie ihr arbeitet und dass das bei euch genauso ist wie bei allen anderen auch. Nur im Duden steht der Erfolg vor Fleiß. Okay.
Ja.
In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Gerne Feedback, Fragen zum Q&A an Daniel oder Stefan persönlich über Instagram. Gerne auch an mich, Stronger Than You Podcast, mann.olaf oder personal-trainer@gmx.eu. Was sich weiterhin bewährt hat, sind die wunderbaren Sprachnachrichten und Feedbacks, die ihr mir über WhatsApp schickt. Freue ich mich immer darüber. Könnt ihr weiter tun. Anregungen, abonniert uns, lasst Kritik da. Und gerne auch Fragen zu den aktuellen Themen. Eine gute Zeit wünsche ich euch, euer Olaf. Danke nochmal an Daniel und Stefan.
Ciao, ciao. Danke für die Einladung, Olaf.